Am ersten Pfingsttag, da waren am Morgen 120 Jünger in einem Obergemach zusammen, haben sich irgendwo zurückgezogen, aufgehalten, wie auch schon die Tage zuvor. Und dann kam der Heilige Geist und es veränderte sich alles. 120 Jünger, die bis dahin eher zurückgezogen, vielleicht verängstigt waren, gingen auf die Straßen, sie gingen durch Jerusalem und sie verkündigten das Evangelium. Sie wurden vom Geist dazu befähigt, das zum einen mit Mut zu tun und zum anderen wurden sie befähigt, das zu tun in allen möglichen Sprachen, sodass Menschen aus verschiedensten Regionen und Sprachen und Nationen, die dort versammelt waren, das Evangelium hörten. An diesem Tag wurde aus einer kleinen Schar von 120 Jüngern eine große Gemeinde. 3000 Menschen kamen zum Glauben. Ganz klar, der Heilige Geist verändert alles. Durch seinen Geist rüstet der Herr uns Christen zu, damit wir ihn durch unser Leben und durch unsere Worte mutig bezeugen können. Und von daher möchte ich dir an diesem Pfingsttag eine ganz wichtige Frage stellen. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich möchte über diese Frage mit uns nachdenken, indem wir uns einen Text anschauen, in dem genau diese Frage einigen Jüngern gestellt wird. Unser heutiger Predigttext findet sich in der Apostelgeschichte. Es ist nicht der Pfingsttext, sondern in gewisser Weise ein Text, in dem das Pfingstfest noch einmal wiederholt wird. In Apostelgeschichte 19, die ersten 6 Verse. Und in diesem Text lesen wir in den ersten 3 Versen von Jüngern, die den Heiligen Geist noch nicht hatten. Dann wird uns in den Versen 4 und 5 beschrieben, was nötig war, damit sie den Heiligen Geist empfangen konnten. Und dann in Vers 6 sehen wir, was der Heilige Geist in ihnen bewirkt, nachdem sie ihn empfangen haben. Ja, das sind in gewisser Weise auch die 3 Punkte und die 3 Abschnitte, in denen ich diesen Text mit uns betrachten möchte. Und ich möchte uns Gottes heiliges Wort lesen. Wir hören auf Apostelgeschichte 19 die ersten 6 Verse. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Zungen und weissagten. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir haben gerade aus deinem Wort einen Text gelesen, in dem uns manches vielleicht erst einmal überrascht und Fragen aufwirft. Ja, aber danke, dass du uns in deinem Wort nicht nur Fragen aufwirfst, sondern auch Antworten gibst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen Geist befähigst, dein Wort zu verstehen. Herr, hilf mir, durch deinen Geist die Wahrheit so zu verkündigen, wie du es möchtest. Und schenk uns allen, dass dein Geist an uns wirkt und uns die Herzen auftut, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. So wirke du nun in der Verkündigung und im Hören auf dein Wort zur Erbauung deiner Gemeinde und damit du gepriesen wirst in unserem Leben und in aller Welt. Amen. Unser Text beginnt hier in Vers 1 mit einem Satz, der gleich in zweifacher Weise an etwas anknüpft, was im Kapitel zuvor beschrieben wurde. Nicht? Wir lesen hier, es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Wir lesen hier also von einem Apollos, der da nicht weiter auftaucht, und wir lesen irgendwie, dass Paulus schon auf einem Weg ist. Diese beiden Verknüpfungen zu dem davor sind wichtig, weil es uns hilft, den Text zu verstehen. Nicht? Ein Grundprinzip in der Bibelauslegung ist eben, dass der Kontext den Text erklärt. Apollos, von dem war in den Versen davor die Rede. Apollos war ein Jude aus Alexandria stammend und über ihn lesen wir in Kapitel 18 ab Vers 25. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Und dann fing er an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. So, in dieser Synagoge waren Aquila und Priscilla. Das war ein Ehepaar, die waren von Paulus einst getroffen worden, als Paulus in Korinth war. Und dann war Paulus am Ende seiner zweiten Missionsreise von Korinth nach Ephesus gereist, nur als kurzer Zwischenstopp, um dann weiter nach Hause zurückzukehren, nach Jerusalem und Antiochia. Aquila und Priscilla ließ er zurück in Ephesus und sagte, so Gott will, komme ich wieder. Und Aquila und Priscilla sind jetzt Sonntag oder Samstag für Samstag am Sabbat in der Synagoge und hören, was dort verkündigt wird. Sie waren Juden. Sie waren inzwischen messianische Juden. Das heißt, sie glaubten an den jüdischen Messias. Sie glaubten an Jesus Christus. Und dann taucht in dieser Synagoge ein Apollos auf, ein Mann auf, der sehr beredt ist und der redet von Jesus. Und sie sind begeistert. Jesus wird hier verkündigt. Und er redet feurig und er sagt wahre Dinge über Jesus, aber Aquila und Priscilla merken sofort, da fehlt doch was. Das ist doch nicht alles. Nun, wir wissen nicht ganz genau, was hier los ist. Wir lesen nur, dass er nur wusste von der Taufe des Johannes. Wir kennen die Geschichte. Johannes, der Täufer, war aufgetreten als Wegbereiter Jesu. Er hatte Menschen mit ihren Sünden konfrontiert, sie zur Buße gerufen und hatte gesagt, es kommt einer, an den sollt ihr euch hängen, auf den sollt ihr vertrauen. Und dann kommt Jesus, lässt sich selber von Johannes taufen und Jesus fängt an zu predigen. Und wir wissen aus den Evangelien, wie Jesus große Wunder tut, wie er predigt und wie Menschen ihn hören. Und wahrscheinlich war entweder Apollos selbst einst in dieser Zeit durch Jerusalem, durch Judäa und Galiläa gezogen und hatte vielleicht Jesus selber gehört oder er hatte Menschen getroffen, die Jesus gehört hatten und von Jesu Lehren berichtet hatten. Und Apollos war überzeugt davon. Er glaubte diesen Lehren, er folgte Jesus nach. Und er zog weiter und verkündigte die Lehren und nun tat er das hier in der Synagoge in Ephesus. Was er offensichtlich eben noch nicht gehört hatte, war, dass Jesus gestorben und auferstanden war, dass Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hatte, tauft die zum Glauben kommen, jetzt nicht mehr auf Johannes, sondern auf mich, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hatte angekündigt, dass er den Heiligen Geist senden würde. Er war dann aufgefahren zum Vater und dann war Pfingsten gekommen. Und all das war offensichtlich bei Apollos noch nie angekommen. Er kannte nur das, was ganz am Anfang des Dienstes von Jesus stand, die Taufe des Johannes. So, und so haben dann Aquila und Priscilla, die ja von Paulus gut gelehrt worden waren in Korinth, Apollos zu sich genommen. Sie haben ihn gelehrt, sie haben ihn zugerüstet, sie haben das gesagt, was noch fehlte. Aquila und Priscilla wussten ganz genau, was das Allerwichtigste war, denn in Korinth hatte Paulus, das schreibt er dann später im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3 und 4, gesagt, was das Allerwichtigste ist, was das Allerbedeutendste ist. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben wurde. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Nun, das war offensichtlich Apollos noch nicht bekannt. Aber Apollos ist demütig und hört das und glaubt das und bittet dann Aquila und Priscilla, ob er nun dahin gehen könnte, wo sie hergekommen waren, nach Achaia, in die Hauptstadt von Achaia, nach Korinth. Das wird uns hier am Anfang des Predigttextes erklärt. Also Apollos ist jetzt weitergezogen. Mit seiner neuen Erkenntnis nicht mehr in Ephesus, wo er vorher feurig über Jesus, wahre Dinge über Jesus gesagt hat, sondern jetzt mit dem ganzen Evangelium in Korinth. So, zum anderen lesen wir hier von Paulus. Und interessanterweise ist der Bericht von Paulus irgendwie unterbrochen durch die Apollos-Geschichte, denn tatsächlich heißt es in der Apostelgeschichte 18, Vers 23, dass Paulus sich auf den Weg macht zu seiner dritten Missionsreise. Da wird beschrieben, wie er losgeht, und irgendwie wird dieser Bericht plötzlich unterbrochen, um etwas zu beschreiben, eben über Apollos und Aquila und Priscilla, was nichts mit seiner Missionsreise in dem Moment zu tun hatte, aber irgendwie dann relevant wird, als Paulus dann da ankommt, wo er hin wollte, nämlich in Ephesus. Das sehen wir dann. Paulus zog durch das Hochland und kam nach Ephesus. Und dort trifft er nun auf einige Jünger. Das heißt Menschen, die irgendwie Jesus Christus nachfolgen. Und er stellt diesen Jüngern zwei Fragen. Das ist uns vielleicht bei der Textlesung bei der Lesung des Textes eben aufgefallen. Zwei wirklich seltsame Fragen. Ich weiß nicht, ob das Fragen sind, die du jemandem am Sonntag, wenn du hier ins Gemeindehaus kommst, schon mal gestellt hast. Ja? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Auf wen bist du eigentlich getauft? Komische Fragen, oder? Aber Paulus merkt, dass da irgendetwas nicht passt. Da fehlt was. Irgendwas haben sie noch nicht verstanden über den Heiligen Geist. Sie haben Jesu Lehren gehört, sie versuchten danach zu leben, das heißt, sie waren wohl Jünger, aber der Heilige Geist, der scheint nicht in ihnen zu sein. Es wird hier nicht genau beschrieben, was Paulus zu dieser Vermutung veranlasst, dass sie gar nicht den Heiligen Geist haben. Aber es muss etwas gewesen sein, das normalerweise der Heilige Geist in Menschen, die ihn haben, bewirkt. Und was bei ihnen irgendwie gefehlt hat. Nicht? Sonst käme man wohl nicht auf die Idee. Michael hat uns vorhin schon hilfreich mit hineingenommen in das Denken darüber, was der Heilige Geist eigentlich tut. Wir haben gehört, auch in der Textlesung, wie er von Sünde überführt, wie er uns hineinführt in alle Erkenntnis, wie er in Menschen eine Wiedergeburt bewirkt und sie dann befähigt, in der Heiligung zu wachsen, Frucht hervorzubringen, die Frucht des Geistes. Wir wissen, wie der Heilige Geist Gaben schenkt und damit begabt, sodass man einander in der Gemeinde dienen kann und mutig das Evangelium verkündigen kann. Wir wissen, dass der Heilige Geist uns durchs Leben führt, die Gläubigen versiegelt. Der Heilige Geist wirkt in Christen. Und Paulus schien in diesen Jüngern nichts von der Wirkung des Heiligen Geistes zu sehen. Das heißt, sie sagen, sie sind Jünger, aber irgendwie sieht er davon nichts. Und das führt ihn nun zu dieser etwas seltsamen Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und ihre Antwort erklärt alles. Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Nun, das heißt vielleicht nicht, dass sie überhaupt noch nie vom Geist Gottes gehört haben, denn von dem ist auch im Alten Testament die Rede. Und diesen Heiligen Geist hatte tatsächlich Johannes ja bei seinen Predigten auch schon angekündigt. Aber sie wussten offensichtlich nichts davon, dass dieser Heilige Geist nun gekommen war. Und dann stellt sich eine wichtige Frage. Sind das dann eigentlich wirklich Jünger? Nun, ich glaube, das kommt darauf an, wie wir den Begriff Jünger definieren. Die Bibel gebraucht den Begriff Jünger immer wieder für Menschen, die auf Jesus hören und ihm eine Weile nachfolgen. Wir wissen aber aus den Evangelien, dass einige, die erst einmal Jünger Jesu waren, sich später von Jesus abwandten, nämlich als Jesus mehr Widerstand erfuhr und als er dann gesagt hat, wer mir nachfolgen will, wer wirklich mein Jünger sein will, der muss damit rechnen, auch Verfolgung zu erleiden. Und dann gingen einige weg und blieben nicht mehr Jünger. Und dann gab es offensichtlich Menschen wie Apollos, die Jünger waren in der Hinsicht, dass sie den Lehren Jesu glaubten und seinen Lehren versuchten zu folgen, ohne das Evangelium wirklich verstanden zu haben. Nun, sehr wahrscheinlich die enge Verzahnung der beiden Geschichten am Ende von Kapitel 18 und Anfang von Kapitel 19 legt nahe, dass diese Jünger wahrscheinlich Jünger waren, die Apollos gehört hatten. Die auch in der Synagoge die feurigen Predigten über Jesu Lehren gehört hatten und sagten, diesem Jesus wollen wir folgen. Sie folgen seinen Lehren. Aber sie wissen nichts vom Evangelium. Sie wissen nichts davon, was es wirklich ausmacht, ein Jünger Jesu im engeren Sinne zu sein. Das scheint hier die Situation zu sein. Ich möchte deutlich sagen, wenn sie Christen gewesen wären, hätten sie den Heiligen Geist gehabt. Das macht die Bibel ganz deutlich. Ich weiß, dass es theologische Schulen gibt, die das Gegenteil behaupten. Wenn ihr nur einen Bibelvers euch merken wollt oder heute nochmal durchlesen wollt, um da Klarheit zu haben, nehmt euch Römer 8, Vers 9 vor. Da heißt es, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Okay? Du kannst nicht Christ sein ohne Heiligen Geist. Wer den Geist nicht hat, ist kein Christ. Wer den Geist hat, ist Christ. In dem Moment, wo Menschen anfangen zu glauben, wirkt der Geist Gottes in ihnen und nimmt Raum in ihnen ein. Nun, diese Jünger hat Paulus dann wahrscheinlich gefragt, ja sag mal, wie habt ihr euch denn jetzt überhaupt zu diesem Jesus gestellt? Und dann haben sie vielleicht gesagt, naja, wir sind getauft worden. Kann auch sein, dass Paulus schon mit Aquila und Priscilla Kontakt hatte und gehört hatte von Apollos und der nur die Taufe des Johannes kannte. Auf jeden Fall stellt Paulus diese zweite, erstmal seltsam klingende Frage. Denn er fragt sie, worauf seid ihr denn getauft? Und sie antworten, auf die Taufe des Johannes. Jetzt wird deutlich, die sind offensichtlich tatsächlich von Apollos geprägt worden. So wie Apollos kannten sie nur diese Taufe. Diese Taufe war eine vorbereitende Taufe. Die Taufe war kein Bekenntnis des Glaubens, sondern sie war ein Eingeständnis der Sünde. Die Taufe auf den Namen Jesu oder die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist etwas ganz anderes. Nicht? Wenn wir in zwei Wochen hier wieder taufen werden, dann taufen wir Menschen auf ihr Bekenntnis hin, dass sie wissen, dass Jesus Christus für sie das gute Leben gelebt hat, das sie hätten leben sollen. Stellvertretend für sie. Sie klammern sich und sagen, Jesus, ich brauche deine Gerechtigkeit, denn ich habe sie nicht in mir. Sie vertrauen darauf, dass Jesus nicht nur für sie das gerechte Leben gelebt hat, das sie hätten leben sollen, sondern dass er auch die gerechte Strafe für ihre Sünden auf sich genommen hat. Und sie hängen sich an Jesus und sagen, Jesus, nimm mir meine Sünde, nimm mir meine Schuld, sodass ich vor Gott bestehen kann. Sie vertrauen darauf, dass dieser Jesus ansprechbar ist, weil er den Tod überwunden hat, weil er der lebendige Herr ist. Die Taufe auf den Namen Jesu ist ein sich Klammern an Jesus, der stellvertretend für Sünder gestorben und siegreich über Tod und Sünde auferstanden ist. Diese Taufe haben die Jünger nicht empfangen. Diese wichtige Lehre hatten sie noch nicht verstanden. Und so wirkt in ihnen auch noch nicht der Heilige Geist. Wie ist das bei dir? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ist das für andere Menschen erkennbar? Und Paulus sieht diese Jünger und er ahnt, da fehlt was. Wie ist das bei dir? Sehen Menschen dich und wissen, da fehlt nichts? Also ist der Geist dadurch in dir erkennbar, dass er Frucht in dir hervorbringt? Überführt dich Gottes Geist von Sünde in deinem Leben und führt er dich tiefer in die Erkenntnis geistlicher Dinge. Den Jüngern in Ephesus fehlte das noch. Und ihr Lieben, ich möchte ganz, ganz offen sagen, ich befürchte, dass es viele Menschen gibt, vielleicht auch einige unter uns, die vielleicht sogar die Taufe im Namen Jesu empfangen haben, aber die noch nicht wirklich bekehrt sind und deshalb den Heiligen Geist noch nicht haben. Bitte erlaub an diesem Pfingsttag, dass diese Frage dich mal für einen Moment innerlich bewegen darf. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Nun in Vers 4 sehen wir, was notwendig ist, um den Heiligen Geist zu empfangen. Hier spricht jetzt Paulus, nachdem er erst zwei Fragen gestellt hat. Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Ist das nicht interessant, was Paulus hier macht? Er spricht jetzt gar nicht vom Heiligen Geist. Man könnte ja jetzt denken, dass er jetzt eine große Rede über den Heiligen Geist hält. Nein, er spricht über Jesus. Denn tatsächlich empfangen wir den Heiligen Geist immer nur mittels des Glaubens an Jesus Christus. Nicht dazu ruft Paulus die Jünger jetzt hier auf, sie sollen an Jesus glauben. Wir kriegen hier nur diesen einen Satz. Ich bin mir sicher, die Predigt von Paulus war ein bisschen länger. Der wird einiges erklärt haben und diesen Jüngern erklärt haben, dass sie mehr brauchen, als nur ein paar gute Lehren von Jesus zu kennen. Das alles Entscheidende hatten sie offensichtlich eben noch nicht erkannt. Sie folgten Jesu Lehren, sie glaubten irgendwie an das, was er gesagt hat, aber sie glaubten noch nicht wirklich an ihn. Sie hatten ihr Vertrauen noch nicht wirklich auf ihn gesetzt. Ihr Lieben, das ist alles entscheidend. Hast du dich Jesus Christus anvertraut? Vertraust du ihm für dein Leben und für deinen Tod? Ist er der Herr deines Lebens, dem du nachfolgst, auch wenn alle Welt in eine andere Richtung läuft? Viele Menschen finden Jesus irgendwie gut. Viele folgen seinen Lehren, zumindest so ein bisschen. Aber es ist offensichtlich von unserem Text, dass das nicht genug ist. Wir brauchen mehr als nur einen guten Lehrer, nur einen Jesus, den wir irgendwie ganz gut finden. Wir brauchen eben den, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist. Wir brauchen einen Retter. Denn eines Tages wird Gott kommen in Jesus Christus. Jesus wird wiederkommen. Er wird richten die Lebenden und die Toten. Und jeder, der dann noch sagt, naja, ich habe schon versucht, nach deinen Geboten zu leben, da wird er fragen, und hast du es geschafft? Hast du die Gebote immer gehalten? Weil Gesetzesbruch fordert Strafe. Oder wie es im Römerbrief heißt, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, die Gebote Jesu kennen und zu versuchen, danach zu leben, ist prima, aber das allein wird dich nicht retten können, weil du die Gebote niemals perfekt hältst. Von daher brauchst du mehr als nur einen guten Lehrer. Du brauchst diesen Retter, der gekommen ist, um deine Schuld von dir zu nehmen, auf sich zu nehmen, sie für dich zu bezahlen, den Tod zu erleiden, den du verdient hättest, sodass du durch den Tod hindurch ewig leben kannst. Du brauchst einen Herrn, der dir den Weg weist, hin zur Herrlichkeit. Dazu ist Jesus gekommen. Er kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für jeden, der sich wirklich an ihn hängt, mit seinem ganzen Sein. Und so ist meine Frage für dich heute, hast du das getan? Hast du dich an Jesus geklammert? Klammerst du dich an Jesus jeden Tag? Kannst du mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn? Das ist das, was einen Christen ausmacht. Dieses absolute Vertrauen auf Jesus. Ich will für ihn leben und wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Die Jünger in Ephesus hören, was Paulus ihnen über Jesus sagt. Sie hören seinen Ruf zum Glauben. Nicht nur an Jesu Lehren, sondern zum Glauben an Jesus selbst. Und wir lesen hier, sie zögern nicht einen Moment. Als sie das hörten, heißt es in Vers 5, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Sie vertrauen dieser frohen Botschaft. Vertraust du dieser frohen Botschaft? Siehst du, das alles Entscheidende ist nicht, ob du die Taufe empfangen hast, sondern ob du den Glauben hast, der in der Taufe bekannt wird. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, wenn du sagst, ich weiß schon viel über Jesus, aber ich weiß noch nicht wirklich, ob ich sagen kann, dass er wirklich der Herr meines Lebens ist, dann möchte ich dir sagen, der Weg, wie die Jünger damals, diese Jünger, den Heiligen Geist empfingen, wie sie wirklich gläubig wurden, war, dass sie Jesus Christus besser erkannten, dass sie mehr über ihn verstanden. Paulus verkündigt ihnen den. Und der Weg, wie du Jesus Christus besser erkennen kannst, sodass du wirklich sagen kannst, ich vertraue ihm mein ganzes Leben an, ist, indem du auf Gottes Wort hörst. ich möchte mal so mutig sein zu sagen, wenn du sagst, du bist Christ, aber du hörst nicht auf Gottes Wort, du liest nicht in Gottes Wort, dann möchte ich dich fragen, wie kann Jesus dein Herr sein, wenn du ihm nicht zuhörst? Höre, wie er in dein Leben spricht. Worte des Lebens. Worte der Gnade. Worte des Evangeliums. Und dann Wegweisung für ein Leben mit ihm. Wenn du Fragen dazu hast, dann komm gerne mit mir ins Gespräch. Komm mit uns als Gemeinde ins Gespräch. Wir haben vorhin eingeladen, am 4. Juni beginnt der nächste Christsein-Deckenkurs. Da wollen wir dir helfen, die Grundlagen des christlichen Glaubens besser zu verstehen, sodass du auch sagen kannst, ich glaube jetzt wirklich und folge ihm nach. Und dann wollen wir dich gerne taufen auf den Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wie Paulus es dann mit den Jüngern tat. Und wir sehen, dass nun da, wo sie glauben, etwas geschieht. Wir sehen, dass sie den Heiligen Geist empfangen und wir sehen, wie der Geist in ihnen wirkt. Und das sehen wir in Vers 6. Als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Hier wiederholt sich in gewisser Weise das Pfingstwunder, nicht wahr? Die Jünger hören das Evangelium, sie glauben es, Paulus betet für sie und dann wird der Heilige Geist sichtbar. Durch seine Wirkung. Ja, manche Theologen machen lange Diskussionen darüber, wann die jetzt genau den Heiligen Geist empfangen. Ist das beim Handauflegen oder geschieht quasi all das in einem Schritt? Sie glauben, werden getauft, Paulus betet für sie und dann wird sichtbar, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, weil sie nun Wirkungen des Heiligen Geistes zeigen. Das ist übrigens das, was am Pfingsttag ja auch geschah, nicht? Der Heilige Geist kommt auf die Jünger und dann fangen sie an und sie reden in Sprachen, sie weissagen. Das ist das, was wir hier sehen. Ich weiß, dass es ganz unterschiedliche Überzeugungen dazu gibt, wie Zungenrede und Prophetie an unterschiedlichen Stellen in der Bibel verstanden werden kann. Und das Fass mache ich heute nicht auf. Aber ich möchte uns helfen zu sehen, wie das hier in dieser Bibelstelle zu verstehen ist. Und ich glaube, diese Bibelstelle können wir nur so verstehen, dass wir feststellen, hier wiederholt sich Pfingsten und hier geschieht etwas, das gar nicht so ungewöhnlich ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir gesehen, was soll an Pfingsten geschehen? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und der Heilige Geist wird also als eine Kraft aus der Höhe beschrieben, die zum Zeugendienst zurüstet. Und genau das geschieht an Pfingsten. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen. In anderen Sprachen. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und in Vers 11 lesen wir dann wovon? Von den großen Taten Gottes. Das Gleiche, was hier in unserem Text mit Reden in Zungen übersetzt wird, das gleiche griechische Wort, Glossais, steht hier in Apostelgeschichte 2, Vers 4, wo es Reden in fremden Sprachen heißt. Ja, also von daher ganz klar, das, was am Pfingsten geschah, geschieht hier. Hier empfangen Menschen Kraft und Mut durch den Geist und werden befähigt, auf übernatürliche Art und Weise Menschen das Evangelium zu verkündigen. Über Sprachengrenzen hinweg. Ähnlich ist es mit dem Weissagen, von dem wir hier lesen. Als die Menschen in Jerusalem am Pfingsttag nun hörten, wie die Jünger das Evangelium verkündigen, da kommen große Fragen auf und Petrus steht auf und hält die Pfingstpredigt. Und dabei erklärt Petrus, dass das doch schon im Alten Testament verheißen war. Und er zitiert den Propheten Joel und sagt, wie Joel schon in Kapitel 3 seines Prophetenbuchs gesagt hat, die Kapiteleinteilung gab es damals noch nicht, das füge ich für uns hinzu, damit wir wissen, wo es steht. Wie Joel schon gesagt hat, der Heilige Geist wird kommen. Das ist jetzt geschehen. Und Söhne und Töchter werden weissagen. Gleiche Wort wie hier. Und was wird das Ergebnis ihres Weissagenseins? Und wir werden genau wissen, was es morgen irgendwie gibt? Nein, das Ergebnis des Weissagen im Propheten Joel, komm, Heiliger Geist, Weissagen, ist, dass dann Menschen zum Glauben gerufen werden. Denn es heißt dann direkt weiter, so dass alle, die den Namen des Herrn anrufen, gerettet werden. Seht ihr, das Weissagen, von dem hier die Rede ist, ich sage nicht über andere Bibelstellen, aber von dem hier die Rede ist, da geht es um Verkündigung. Bei der Sprachenrede, von der hier die Rede ist, geht es um Verkündigung. Damit das Evangelium sich ausbreitet. Dazu hat Jesus den Geist gesandt. Ihr werdet den Geist empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und das sehen wir im Fortgang der Apostelgeschichte. Zum Beispiel ist in Kapitel 15, Vers 32 die Rede von den Propheten Judas und Silas, die zusammen mit Paulus und Barnabas von der Apostelversammlung in Jerusalem nach Antiochien gehen. Und da heißt es, dass sie die Jünger lehrten und ermahnen und ermutigen. Ihre prophetische Gabe ist eine Lehrgabe. Und so beschreibt 1. Korinther 14, Vers 3, prophetisch reden. Wer aber prophetisch redet, man könnte auch sagen weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Es kommt also genau so, wie Jesus es schon den ersten Jüngern angekündigt hatte. Diese Jünger in Ephesus empfangen den Heiligen Geist. Und sie werden nun zugerüstet zum mutigen Zeugendienst. Und das Ergebnis, wenn wir etwas weiterlesen, Paulus predigt weiter in Ephesus und viele Menschen kommen zum Glauben und viele Menschen werden zu mutigen Weitersagern des Evangeliums, sodass sich in der ganzen Region das Wort des Herrn ausbreitet. Vielleicht waren diese Jünger aus Ephesus einige der ersten, die in der Region weiterzogen und dieses Wort ausbreiteten, sodass alle in der Provinz Asien das Wort des Herrn hörten, wie es in Vers 10 heißt. Also während Paulus, als er die Jünger traf, merkte, da fehlt noch was. Ich sehe keine Wirkung des Geistes. Sehen wir nun, nachdem er ihnen das Evangelium verkündigt hat, sie es glauben und auf den Glauben hin getauft werden, dass nun die Wirkung sichtbar wird, weil sie nun tun, was der Geist will. Und ihr Lieben, so wirkt der Geist in einem jeden, der glaubt. Der Heilige Geist sucht dabei nicht die Aufmerksamkeit für sich selbst. Das ist interessant. Der Geist kommt, indem wir auf Jesus schauen, und der Geist wirkt, indem Jesus verkündigt wird. Wenn wir also manchmal denken, der Heilige Geist kommt irgendwie so wenig vor in der Bibel. Ja, weil der Heilige Geist gar nicht die Aufmerksamkeit sucht. Es ist die Kraft aus der Höhe, es ist die Person Gottes, durch die Gott in uns lebt und in uns und durch uns wirkt. Deswegen ist es übrigens grundverkehrt, wenn wir danach streben, den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir Aufmerksamkeit auf uns lenken können. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht, damit wir Aufmerksamkeit bekommen, sondern damit Christus Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen wirkt der Geist in den Gläubigen Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Warum? Weil wir durch die Frucht des Geistes unseren Herrn Jesus Christus in unserem Leben immer mehr verherrlichen und ihn letztendlich unserem Umfeld widerspiegeln. In Christen sieht man etwas von Christus, wenn der Geist mächtig in ihnen wirkt. Deswegen schenkt der Heilige Geist allen, die auf Jesus Christus vertrauen, unterschiedliche Gaben. Wiederum nicht, damit wir uns groß machen, sondern uns dazu zu befähigen, Christus zu verherrlichen. Und nicht jeder empfängt die gleichen Gaben, das wissen wir aus 1. Korinther 12. Das heißt, hier empfangen Menschen die Gabe, das Evangelium weiterzusagen, über Sprachengrenzen hinweg, das Wort Gottes ins Leben von Menschen zu sprechen, mit Ermutigung und Ermahnung. Vielleicht ist das nicht deine Gabe. 1. Korinther 12 macht deutlich, es gibt unterschiedliche Gaben. Und die sind uns gegeben, damit wir einander ergänzen. Wir sollen miteinander wirken und einander ermutigen und erbauen. Dafür sind die Gaben gegeben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er dein Herr ist, dann hast auch du Gaben empfangen. Und die mögen ganz unspektakulär sein. Die Gabe der Gastfreundschaft. Was auch immer die Gabe sein mag oder die Gaben, die der Herr dir gegeben hat, er hat sie dir gegeben. Wie 1. Korinther 12, Vers 7 lehrt, dass durch die Gaben in dir die Gemeinde des Herrn erbaut wird, sodass die Gemeinde ein besseres Zeugnis ist für den Herrn der Gemeinde. Christus soll verherrlicht werden in der Gemeinde. Dafür werden wir begabt. Und Christus soll verkündigt werden aller Welt. Dafür werden wir begabt. Wir sehen, der Geist Gottes wird denen gegeben, die auf Christus vertrauen, damit Christus verherrlicht wird in und durch sie. Dazu sendet Gott seinen Geist in uns. So war das damals bei den Jüngern in Ephesus und so ist es auch noch heute. Also, noch einmal die Frage. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ganz ehrlich, dann sollte sich das daran zeigen, dass du für den Herrn lebst. Vielleicht geht es dir wie mir. Vielleicht hast du schon dieses Anliegen. Ich möchte, dass Christus verherrlicht wird in mir und durch mich. Aber gleichzeitig musst du zugeben, dass dieses Verlangen oft nicht sehr stark in dir ausgeprägt ist. Du wünschst dir eigentlich mehr davon. Ich weiß, wovon ich rede. Ich wünsche mir mehr davon. Mehr von dieser Kraft in der Höhe in mir. Wenn du dich fragst, ja, wie kann das geschehen? Wie kann ich mehr Frucht des Geistes in mir haben? Wie kann das sein, dass diese Liebe, diese übernatürliche Liebe mehr in mir wächst, diese Freundlichkeit, diese Sanftmut? Wie kann es sein, dass ich mutiger werde in meinem Zeugnis? Da möchte ich sagen, besinn dich darauf, wie du den Geist zuerst empfangen hast. Sieh darauf, wie die Menschen, diese Jünger in Ephesus damals den Geist empfangen haben. Indem sie auf Christus geschaut haben. Indem sie ihm mehr vertraut haben. Der Geist kam, als das Evangelium verkündigt wurde und Menschen es glaubten. So kam der Geist zu dir. Du hast das Evangelium gehört, auf Jesus Christus vertraut, wenn du Christ bist. Und so kam der Geist. Er schenkte dir Glauben. Er schenkte dir Freude. Er wirkte in dir. Vielleicht schaust du zurück und sagst, ja, das war gut damals. Und wenn du willst, dass der Geist wieder mehr in dir wirkt, dann ist das genau der Weg, den du gehen musst. Schau mehr auf Christus. Studiere wieder mehr, wie er ist. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Vielleicht schreibst du dir die kurz auf. 2. Korinther 3, das ist ganz am Ende von 2. Korinther 3. Da wird beschrieben, wie wir Christus ähnlicher werden können, sodass Christus mehr in uns verherrlicht wird. Indem wir auf ihn schauen, wie in einen Spiegel. Wir schauen auf Christus, wir lesen sein Wort und wir wollen ihn mehr erkennen und wir sehen ihn in seiner Herrlichkeit und seine Herrlichkeit fängt an, uns mehr zu prägen. Wir wollen sein wie er. So geht uns das doch, wenn wir jemanden sehen, der richtig toll ist. Die Teenager unter uns wissen das, oder? Das coolste Mädel in eurer Klasse, wir wollen auch ein bisschen sein wie die. Ein bisschen anziehen wie die, ein bisschen reden wie die. Das ist ganz normal. Ich traue mich das vielleicht nicht laut zu sagen, aber ich glaube, unsere Trainees, wenn die Prediger ganz gut finden, irgendwann klingen die ein bisschen wie die Prediger hier. Wenn sie nicht so gut finden, nicht so. Christus finden wir alle gut, weil er wunderbar ist. Und wenn wir auf Christus schauen, werden wir ihm ähnlicher. Und das heißt, was geschieht dann? Was steht da im 2. Korinther 3? Da heißt es, im Schauen auf ihn werden wir verwandelt hinein in sein Ebenbild durch den Geist. So wirkt der Geist in dir, so kriegt der Geist mehr Raum in dir. So wirst du mehr erfüllt werden.
Der Jesu Charakter wird mehr dein Charakter. Und das heißt, die Frucht des Geistes blüht in dir auf. Jesus wird dir so wichtig, dass du mehr über ihn reden willst. So wirst du ihn mehr verkündigen und so wird er verherrlicht werden. Also, ihr Lieben, bitte lasst mich das sagen. Gerade an diesem Pfingsttag, was wir nicht brauchen, ist Augen zu und irgendwie sagen, komm, Heiliger Geist. Das funktioniert nicht. Was wir brauchen, ist Bibel auf. Schau auf Christus und der Geist bekommt Raum. Nimm den Kampf gegen die Sünde auf, denn die Sünde, die füllt dich aus und verdrängt den Geist. Sie dämpft den Geist, aber wenn wir danach streben, Christus wohlgefälliger zu leben, dann hat die Sünde weniger Raum. Der Geist nimmt den Raum ein und er wirkt Kraft in uns, er bewirkt Frucht in uns, er bringt unsere Gaben mehr zum Vorschein. So werden wir zu besseren Zeugen unseres Herrn. Durch unser Leben und durch unsere Worte. Ihr Lieben, so hat sich das Evangelium durch die Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet. Damals am Pfingsttag in Jerusalem. Und dann später auch in Ephesus, in der ganzen Provinz Asien. Bis heute. Und so Gott will. Nur noch weiter durch uns. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, durch den du uns gerettet hast, aus der Verlorenheit heraus. Danke, dass du, Jesus Christus, gekommen bist, um für uns zu leben und zu sterben. Und danke, dass du uns verheißen hast, du wirst uns nicht als Waisen zurücklassen, sondern du wirst kommen und in uns wohnen durch deinen Geist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Und wir wollen dich bitten, dass du mehr Raum in uns einnimmst. Vergib uns, dass wir dir oft keinen Raum geben. Und so wirke du. Wirke du in uns. Mach uns, unserem Herrn, immer ähnlicher. Hilf uns, dass wir immer mehr leben zu seiner Ehre, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wirke du in uns und wirke du durch uns. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.